Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Herzlich willkommen hier an diesem schönen, verschneiten Samstagnachmittag. Gerade stand hier noch Absage. Was ausgefallen ist, was ich jetzt nochmal ankündigen möchte, für alle, die jetzt denken, wir seien professionelle Satiriker, Spaßmacher oder sonstiges. Nein, das Wahrheitsclub-Treffen ist ausgefallen, weil die ganze Wahrheit der Grippe zum Opfer gefallen ist. Aber ich sehe schon Empörung auf der rechten Seite. Aber ich möchte Sie bitten, meine Damen, bleiben Sie hier, weil stattdessen sitzt jetzt neben mir Michel Ruge, der ein super Buch geschrieben hat, der fast gar nicht hier angekommen wäre, weil sein Zug stecken geblieben war, der extra wegen uns jetzt in ein Taxi stieg aus Lutherstadt-Wittenberg, damit er hier ist. Also Sie müssen jetzt da bleiben, Wahrheit hin oder her. Das Buch, das er geschrieben hat, heißt Große Freiheit Mitte, mein wilder Trip durchs Berliner Nachtleben. Bei Knauer erschienen und es ist, glaube ich, das zweite Buch, korrekt?
Das dritte.
Das dritte sogar, okay, dann bin ich jetzt wieder ganz schlecht informiert. Aber das Interessantere von den Büchern, die du geschrieben hast, für mich, ich werde es jetzt auch lesen, nachdem ich das gelesen habe, ist der Bordsteinkönig. Du hast auch über deine Jugend in St. Pauli geschrieben. Du bist Jahrgang 69 und ich habe gleich eine Einstiegsfrage, die mit allem zusammenhängt, mit St. Pauli und mit diesem Buch, über das wir jetzt hier sprechen. Nämlich, ich habe vor kurzem in der Zeitung gelesen, dass deine Initiative Gangs United von St. Pauli, dass du die jetzt aufhören musstest. Mich interessiert aber überhaupt jetzt erstmal, was war das für eine Initiative? Was hat das mit deiner Geschichte vor der Berlin-Geschichte zu tun? Dass wir vielleicht chronologisch einmal noch mal kurz nach hinten gehen. Okay?
Genau. Ich bin in den 70er, 80er Jahren auf St. Pauli aufgewachsen. Und das war natürlich eine wildere Zeit auf St. Pauli. Da ist jetzt auch alles weggentrifiziert worden, was damals schmutzig war und anders als im bürgerlichen Leben. Und damals gab es Jugendgangs. Und in diesen Gangs haben wir uns organisiert. Die gab es aber auch in Berlin und in München und in Köln und Frankfurt. Und das waren hauptsächlich waren das Skinheads, Punks oder eben Bombergangs. Und die Bombergangs speisten sich aus vornehmlich Migranten, also das waren viele Türken, viele Griechen, viele Italiener waren dabei und ich war in so einer Bombergang. Und naturgemäß waren wir gegen die Nazis. Also es gab immer Revierkämpfe, wir haben von Stadtviertel zu Stadtviertel versucht, die Straßen zu erobern. Tatsächlich damals war es so. Unsere Vorbilder waren die amerikanischen Gangs damals. Es gab da so zwei Filme, die wir gesehen haben, die haben uns inspiriert. Das waren die Warriors und die Wanderers. Und ja, und diese Gangs, es waren bestimmt 10.000 Jugendliche in Hamburg, es waren wirklich viele. In jedem Viertel waren es ein paar hundert, die sich organisiert haben in der Subkultur. Und das hörte irgendwann auf, weil es immer gewalttätiger wurde. Es gab Schwerverletzte und Tote. Es wurde politischer. Da kam der Kühnen nach Hamburg und hat dann irgendwie einen Rattenfänger versucht, die Subkultur für sich zu vereinnahmen. Und dann hörte das irgendwann auf mit den Gangs. Teilweise wurden die verboten, die Bombergangs wurden also teilweise auch verboten und die Leute sind dann ins bürgerliche Leben oder sie sind ins Milieu gegangen von St. Pauli. Die haben nämlich da rekrutiert, das ist klar. Ne? Da kann man die gewalttätigen oder die ziellosen Jugendlichen ohne Ausbildung oder ohne Perspektive einsammeln, die dann eben alles mitbringen, um auf St. Pauli sich durchzusetzen. Ich habe dann 17 Jahre in Berlin gelebt und bin dann vor 2 Jahren wieder nach Hamburg und habe eine Gruppe gegründet mit diesen Jugendlichen, mit diesen ehemaligen Jugendlichen, wir sind ja alle ein bisschen älter geworden, und zwar verfeindete, ehemals verfeindete Gruppen und befreundete Gruppen zusammen und habe versucht, ein Treffen organisiert zwischen ehemaligen Nazis und eben diesen Bombergangs und den Punks und den Popper und alle Subkulturen im Grunde, die daran beteiligt waren. Und das war ein so tolles Treffen, das wirklich wie ein Täter-Opfer-Ausgleich. Die Türken sind auf die Nazis zu oder auf die Ex-Nazis und die Ex-Nazis sind auf die Türken zu und haben ihre Telefonnummern ausgetauscht, sind zu Freunden geworden. Das ist wirklich teilweise nicht alle natürlich, aber teilweise sind das Freunde geworden, was ich nie gedacht hätte. Es hatte nämlich für mich überhaupt gar keinen politischen Aspekt. Es hatte einfach den Aspekt der ehemaligen Subkulturen. Und da haben wir jetzt 3 Treffen gemacht und die waren großartig. Es hat sich da etwas entwickelt, was auch ein gesellschaftliches Zeichen sein könnte, nämlich, dass man als Mensch aufeinander zugehen kann, über die Ideologie hinweg und den Hass begraben kann. Und das war auch wichtig. Ich habe mal eine Situation da erlebt und das war wirklich hart. Da hat jemand mal jemandem Auge rausgehauen. Das hing dann so und das ist natürlich schrecklich. Und das Opfer kam. Und dann meinte er, ach du Scheiße, jetzt gibt's Ärger. Und dann kam das Opfer auf ihn zu, hat ihm die Hand gereicht und meinte, hallo Mike, wie geht's? Das war so Gänsehaut. Wir hatten nämlich erst die Befürchtung, jetzt geht's ab. Und es ging aber nicht ab. Es ging den ganzen Abend nicht ab. Die haben sich gegenseitig die Narben gezeigt, haben gesagt, hey, weißt du noch, hier hast du mir ein Messer durchgestochen und so weiter. Es sind schlimme Sachen passiert. Aber es hatte etwas sehr Magisches. Die Leute sind aufeinander zugekommen. Sie sind ja so um die 50 mittlerweile und haben sich tatsächlich befreundet. Wir haben das dritte Treffen gemacht, sind dann immer mit 300 Mann über die Reeperbahn gelaufen und haben dann so ein Selfie gemacht, alle zusammen. Wir waren Sinti, Roma, Armenier, Türken, Griechen, Kurden, also wirklich alles. Nur die Radikalen haben sich daran gestört. Wir haben Kritik bekommen aus der Skinhead-Szene, also aus der Nazi-Szene. Und wir haben Kritik bekommen von der Antifa aus St. Pauli, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Ich war sehr, sehr enttäuscht, weil ich komme selber aus der anarchistischen Szene. Und da kommen jetzt die ehemals Linken, die mit ihrem Hass immer wieder alte Grabenkämpfe ausgraben und sagen dann, ey, ihr gebt den Rechten, gebt ihr jetzt eine Plattform. Was ja überhaupt nicht der Fall war, im Gegenteil. Ich habe ungewollt es geschafft, dass ehemalige Nazis mit ihrem Hass auf Türken zugehen und die Türken mit ihrem Hass auf die Nazis. Und da haben sich teilweise Freundschaften gebildet. Ja, kurzum, ich habe die Gruppe beendet, um der Gefahr zu entgehen, dass es zu Kämpfen kommt, wieder zu Straßenkämpfen in Hamburg. Und es wäre tatsächlich auch dazu gekommen, weil meine Gruppe hat 1000 Leute, 1000 Mitglieder und die alle um die 50 sind, aber es sind eben ehemalige Straßenkämpfer und zwar wirklich auch die härtesten in Hamburg gewesen. Die haben schlimme Sachen gemacht, aber sie haben sich von ihrer Vergangenheit distanziert. Aber die jungen Antifa-Leute nicht. Und die haben alte Artikel rausgegraben von vor 30 Jahren, wo eben Menschen auch umgekommen sind und haben sie diesen Leuten vorgeworfen. Und dann bin ich in die Diskussion gegangen und ich habe versucht, bin eingeladen gewesen zu einer Podiumsdiskussion, die die Antifa dann wieder abgesagt hat. Die Antifa ist ja dezentral organisiert, da will keiner das Wort für die gesamte Antifa übernehmen. Aber es war wie eine Sisyphusarbeit. Ich habe wirklich wochenlang versucht, mit denen ins Gespräch zu kommen und denen das zu erklären. Es ging nicht. Der Hass sitzt bei diesen radikalen Gruppen so tief, dass sie tatsächlich blind geworden sind. Deswegen habe ich dieses großartige Projekt leider einstampfen müssen. Es wäre sonst eskaliert und das wollte ich vermeiden, weil unsere Gruppe war ja ein Zeichen des Friedens.
Ja, erstmal danke für diese Geschichte. Ich glaube, die ist nicht unwichtig. Die ist sowieso eine sehr interessante Geschichte, also mit positiven und negativen Seiten. Aber ich glaube, die ist auch wichtig, um jetzt zu verstehen, über was wir jetzt gleich reden, weil das ist die Vorgeschichte in Hamburg. Und dann gehst du nach Berlin und du beginnst es mit so einem Kippmoment. Du erzählst, wie du von der Straße kommend Schauspielschüler wirst und da schon im Grunde in eine andere Welt eintauchst. Und es beginnt damit, dass du als Junge von der Straße irgendwie bei den Mädchen und Frauen nicht so ankommst. Also das ist für dich das Eindrücklichste in diesem Teil. Und dann plötzlich merkst, hier gibt es eine andere Welt. Und plötzlich beginnt so ein neues Leben der Sexualität und der Romantik für dich. Oder ist das, habe ich das okay ausgedrückt so?
Ja, ich erkläre es nochmal. Ich war mal sehr schüchtern, ich bin immer noch schüchtern, aber es war dann tatsächlich beim Theater, konnte man sich ja freispielen. Und beim Theater ging es ja, also man reduzierte so alles runter auf die Liebe und auch die körperliche Liebe. Und da haben wir natürlich viel experimentiert, viel geprobt mit den Frauen. Und da hatte ich den Vorteil, dass ich so mein Straßenleben ziemlich authentisch darstellen konnte. Das fanden meine weiblichen Kommilitonen ganz toll. Und da habe ich dann so entdeckt, dass ich ja auch mit dieser Attitüde sehr attraktiv sein kann für die Frauen. Zumindest auch gerade dann, wenn man diese ganzen Rollenfragen nochmal so erörtert und herausstellt für diese verschiedenen Rollen, die wir besetzen wollten. Und da war das wirklich so das erste Mal, dass ich dachte, wow, ich habe doch Erfolg, also so, ne, bei den Frauen. Und wir proben da zusammen, ja, wir proben halt alles. Ich konnte auch in verschiedene Rollen schlüpfen und das war auch so ein Freispielen für mich quasi. Tatsächlich, also ich war vorher, wenn ich als Gangmitglied immer versucht habe, alles über eine gewisse körperliche Sprache zu regeln, habe ich da gelernt, dass es ja auch über eine körperliche Sprache, aber eben auch andere Wege gibt, ne?
Ja klar, ich meine, das ist beides sehr körperlich. Das eine ist halt Aggression, die sich gegen andere richtet. Das andere ist, sagen wir mal, also empfänglicher, ja? Also,
ja, oder so beziehungsweise es gibt so ein Beispiel, ich konnte niemanden in den Arm nehmen, weil das galt bei uns auf St. Pauli als unmännlich. Und unmännlich war in den 70er Jahren und 80er Jahren für uns ein Problem. Also, und wenn man sich umarmt hat, das war überhaupt nicht angesagt, ne? Und in der Schauspielschule auf einmal Bussi Bussi, da umarmt man sich und man wird sehr körperlich und auch mit Männern. Und dann muss man sein Klischeebild natürlich ablegen, dass man sagt, ey, das ist aber schwul. Und das war in den 70er, 80er Jahren für uns Kids, war das so eine Art Schimpfwort. Das wäre heute undenkbar. Das war aber damals so. Und in der Schauspielschule war ich dann auf einmal, wurde ich ganz, man sagt durchlässig. Also man wurde ganz weich. Und man hat dann auf einmal jeden umarmt. Und da habe ich auch mal so Erlebnisse gehabt, dann habe ich so alte Freunde getroffen, alte Gangkollegen und fing dann auch an, die zu umarmen und die dann so... Oh Gott, was willst du?
Die froren dann ein, ja?
Ja, ja, ja.
Was ist mit dem passiert? Hat sich geoutet jetzt, ja?
Ja, nee, die dachten tatsächlich, dass ich schwul geworden bin. Hatte ich aber da auch gar kein Problem mehr damit, ne? Weil ich habe irgendwie, habe ich so gedacht, mein Gott, ja, dann sollen sie es denken. Und ich habe dann auch getanzt in der Diskothek und vorher stand ich immer nur mit verschränkten Armen in der Disco und habe so den Harten gemacht. Und auf einmal fing ich an zu tanzen und habe mich dann auch so in deren Augen wahrscheinlich sehr weibisch bewegt.
Also das Interessante ist, dass diese Geschichte, die Sexualität, die Frauen spielen eine relativ wichtige Rolle in deinem Buch. Also nicht ausschließlich, aber vielleicht können wir, weil wir gerade dabei sind, darüber sprechen. Das finde ich, also so wie du es jetzt quasi schon angefangen hast zu erzählen, auch nicht unwesentlich, weil man das Gefühl hat, da wird sowas erzählt wie eigentlich so ein bisschen Summer of Love, ne? Was man eigentlich immer mit den 60er Jahren assoziiert. Vielleicht skizzieren wir mal kurz, um überhaupt jetzt unseren Zuhörerinnen mit, sage ich jetzt mal mit großem I, zu erklären, wo wir jetzt eigentlich sind. Wir sind jetzt in den 90er Jahren in Berlin. Also du hast deine Abschlussprüfung und die Leute sagen dir jetzt, geh nach Berlin, das sind die ganzen jungen Kinoregisseure. Wenn du wo arbeiten willst, dann musst du da hingehen. Klappt nicht, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Stattdessen machst du eine Karriere als, du wirst einer der begehrtesten Türsteher. Das ist auch in diesem Buch drin. Und das ist eine tolle Geschichte, finde ich, weil durch die Perspektive des Türstehers, die Brille des Türstehers, sieht man natürlich ganz anders auf diese subkulturelle Szenerie der Welt der Tanzenden. Du siehst ja, wer geht rein und wie gehen sie wieder raus? Was machen sie, während sie drin sind, auf dem Klo? Also man hat einen sehr intimen Blick auf diese Welt. Also das ist sozusagen das Setting. Es ist, glaube ich, auch eine überschaubare Welt damals in Mitte. Also man kennt sehr bald die Leute in dieser Szene, das beschreibst du auch. Und es ist offensichtlich aber eine Welt, wo alle sehr viel und sehr unverbindlichen Sex haben. Also es scheint schon sehr wesentlich zu sein in dieser Story.
Also der Unterschied ist, und ich meine, es ist wirklich so, dass die Frauen sehr sexuell offensiv waren. Das war für mich total ungewohnt. Weil in Hamburg war das so, man hat eine Frau kennengelernt, das war so gang und gäbe und dann hat man eine Telefonnummer bekommen, da habe ich einen Jubelsprung gemacht und habe mich 3 Tage gefreut, habe sie nicht angerufen aus taktischen Gründen und erst am 3. oder 4. Tag und dann hat man sich verabredet, halt der klassische Weg, so wie man es kennt. Und in Berlin habe ich eine komplett andere Welt kennengelernt, wo die Frauen sehr, sehr offensiv eben mit ihrer Sexualität umgegangen sind und sehr offensiv auch auf die Männer zu. Das hat mich erstmal sehr verschreckt und ich habe gedacht, mein Gott, ich bin doch der Mann, aber das war da völlig normal und völlig frei. Es war so komplett gegen alle Regeln der Bürgerlichkeit. Und das hat mich natürlich erstaunt und es war immer mein Thema. Frauen waren immer mein Thema, wahrscheinlich irgendein Mutterthema. Und ich habe immer versucht, meine Löcher auch mit irgendwelchen Beziehungen oder Affären zu stopfen. Aber da war das wirklich so, dass ich komplett nochmal alle meine Rollenbilder über Bord werfen konnte. Weil diese offensive Art der Frauen habe ich vorher noch nie erlebt und habe ich auch im Nachhinein nie wieder erlebt. Als ich vor 2 Jahren nach Hamburg gezogen bin, habe ich gemerkt, es ist immer noch anders in Berlin tatsächlich als in Hamburg. Vor allem in der Partyszene, in dieser erwachsenen Partyszene von Mitte und Prenzlauer Berg. Und Was wolltest du eigentlich jetzt nochmal von mir wissen?
Also, das war eine sehr offene Frage. Ja. Ich habe dir jetzt Gelegenheit gegeben, darüber zu erzählen. Nee, mir ist einfach aufgefallen. Es kann ja schnell so gehen, dass jemand, du schreibst einen autobiografischen Bericht über diese Zeit. Wir haben schon gesagt, du erzählst über deine Erlebnisse als Türsteher, da können wir nachher vielleicht nochmal näher drauf eingehen. Aber diese Frauen sind sehr wichtig. Also es gibt da viele, viele Geschichten mit Frauen. Also zum Teil sind sie auch sehr traurig für dich. Ja? Also diese Unverbindlichkeit hat auch ihre ganz krassen Seiten. Können wir darüber sprechen, müssen wir aber nicht. Dann könnte man jetzt sehr schnell, wenn man es nicht liest, auf die Idee kommen, das ist so eine Macho-Männer-Perspektive.
Nee, gar nicht.
Und das ist sie aber eben nicht.
Darauf
wollte ich gerade hinaus. Ja. Das ist sie eben nicht. Und das merkt man spätestens, man merkt es sowieso, wie du darüber sprichst, aber man merkt auch, dass es eine Reflexion gibt darüber, indem du nämlich einfach mal sagst, das sind immer Geschichten, die ich zusammen mit den Frauen schrieb. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung. Kannst du das nochmal kurz vertiefen, was damit gemeint ist?
Habe ich das eben schon gesagt, also dieses typische Rollenbild, dass der Mann bestimmt, der Mann offensiv auf die Frau zugeht, sie jagt und so weiter, das ist so nicht gewesen, sondern es war fast andersherum. Und es war nie so, dass ich, es gibt ja jetzt die MeToo-Debatte, wo es um Übergriffigkeit geht und wer wen, das war sehr selbstbestimmt da. Und die Frauen waren sehr, die haben das für sich selbstbestimmt, dass sie da offensiv in den sexuellen Kontakt gehen wollen. Es war für mich teilweise auch sehr traurig, weil wenn man aus Hamburg kommt, hat man noch eine sehr romantische Vorstellung, oder ich hatte eine sehr romantische Vorstellung von Beziehungen, auch von körperlichem Kontakt. Also für mich hat das immer was bedeutet, wenn ich mit einer Frau intim geworden bin. Und in Berlin ging das sehr schnell, das war anfänglich natürlich sehr aufregend, aber irgendwann war das austauschbar und irgendwann hat mich das nur noch traurig gemacht, weil ich dachte, das erste Mal zum Beispiel, als ich da war ich die ersten Tage in Berlin und da ging das ratzfatz, dass eine Frau mich aufgegabelt hat. Und am nächsten Tag hat die so getan, als wenn das nichts gewesen wäre. Und das hat mich also wirklich längere Zeit beschäftigt, dass ich anscheinend als Mensch ihr gar nichts bedeutet habe, sondern einfach nur so ein Abenteuer war. Und das kannte ich noch nicht aus Hamburg, dass die Frauen vielleicht auch so emanzipiert sind, dass sie für sich selber sagen, okay, ich will jetzt ein sexuelles Abenteuer haben. Und geben mir einen Mann aufgabeln.
Okay, ich glaube, dieses Thema haben wir jetzt ausführlich besprochen. Ja. Das ist auch mal gut. Ne? Ja, reicht jetzt auch langsam.
Ja, jetzt blöden
Fragen. Das verstehe ich aber gut. Nee, aber ich fand es nur, ich weiß nicht, das ist ja immer, wenn man schreibt und wenn man liest, immer noch was anderes. Es ist schon ein roter Faden, der sich durchzieht. Aber ich glaube, wir haben das jetzt ausdiskutiert. Es gibt tolle Sätze in einem Buch. Zum Beispiel, das gute Leben beginnt dort, wo die Taschen leer sind. Super Satz.
Das ist auch der Unterschied zu West-Berlin. Also in Hamburg bin ich aufgewachsen mit Statussymbolen. Geld war das Wichtigste, einen guten Job haben. Das sind auch die ersten Fragen, die man gestellt bekommt, wenn man jemanden kennenlernt. Und in Berlin galten genau diese Regeln nicht. Wir hatten alle kleine Wohnungen mit Ofenheizung. Das Einzige, was wir haben wollten, waren teure Sneaker, weil das war gerade Mode. Und wir wollten feiern und in den Tag hinein. Und der Job, also wir haben alle irgendwo im Nachtleben gearbeitet. Das waren so ungefähr 500 Leute, die im Nachtleben involviert waren und wir kannten uns auch alle und das machte so wirklich Prenzlauer Berg Mitte aus und die ganzen, da haben in der Woche so drei neue Restaurants aufgemacht, illegal, drei neue Casino oder ein neues Casino und drei neue Clubs und auch, die haben auch wieder zugemacht und die haben dann irgendwo in irgendwelchen Hinterhöfen, in Kellern oder in irgendwelchen abgerissenen Häusern stattgefunden und da haben wir uns alle getroffen und wir haben uns gegenseitig versorgt, wenn man so will, wir haben relativ autark gelebt. Zumindest kam uns das so vor. Natürlich haben wir, keine Gärten gehabt, wo wir da unsere Kohle angepflanzt haben. Aber wir haben uns da selber geholfen, haben uns die Jobs gegeben und in dieser Welt gelebt und versorgt sozusagen. Das war einmalig, glaube ich. Es liegt natürlich daran, dass nach Mauerfall der gesamte Osten leer war, weil die Leute da weggezogen sind. Und es gab kaum sozialen Druck. Das hat natürlich die kreative Szene angezogen. Das war wie ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene.
Kannst du kurz erzählen, wie es dazu kam? Also wir haben ja gerade schon skizziert, du willst eigentlich Schauspieler werden. Du hast diese Ausbildung gemacht, du kommst nach Berlin. Das klappt aber nicht. Also warum klappt das nicht? Und wie kommt es dann dazu, dass du von allen Dingen jetzt auf einmal Türsteher wirst? Das wird man ja auch nicht einfach so. Da gibt's ist kein Ausbildungsberuf, ne?
Ich bin ziemlich spät angefangen mit der Schauspielausbildung und dann war ich sehr euphorisch und wollte auf jeden Fall ja, von, also Berlin sollte nur Zwischenstation nach Hollywood werden. Und hab dann auch wirklich Angebote bekommen von Theatern und aber eben auch von einer Agentin, die gesagt hat, ich soll nach Berlin ziehen, weil da geht's jetzt richtig ab mit dem Film. Das habe ich dann auch getan und habe mir die ersten Rollen selber besorgt und habe dann aber gemerkt, dass du, wenn du von der Schauspielschule kommst, eben dieses Ideal vom Schauspiel gar nicht umsetzen kannst in so einer Serie, wo an einem Tag 5 Minuten gedreht werden oder noch mehr, eine Viertelstunde oder so. Ne? Das wird ja dann auch mit Video aufgenommen und das hat mit Schauspiel wenig zu tun. Und da war ich dann sehr verzweifelt und dann habe ich auch gemerkt, dass der ganze Reigen im Schauspielzirkus, dass man da irgendwie auch mitmachen muss. Und ich habe mich dem so ein bisschen verweigert, da war ich vielleicht auch zu alt oder zu stolz für, dass ich da jetzt mitfeiern gehe. Und da sind mir auch tatsächlich Sachen passiert, da würde man heute MeToo schreiben, dass eine Casterin zum Beispiel, die hat mir Offerten gemacht, die ich wo ich mich unwohl gefühlt habe. Da war ich immer noch in meiner Jägerrolle und konnte immer noch nicht fassen, dass es Frauen gibt, die auch übergriffig werden können. Und das ist aber auch gang und gäbe. Ne? Beim Theater und beim Film ist es gang und gäbe, dass Menschen so agieren. So habe ich das immer schon erlebt. Deswegen finde ich die Diskussion jetzt auch um MeToo völlig okay, teilweise überzogen, aber teilweise hat sie ihre Berechtigung. Und ich war einfach zu stolz, glaube ich. Ich war irgendwie zu... ich wollte mich da nicht einfügen. Und dann habe ich... dann kam ja mein erstes Kind. Und das war auch durch eine Affäre. Dass ich Vater geworden bin, habe ich durch eine SMS erfahren. Durch eine Sammel-SMS und habe dann die Mutter getroffen. Ich wusste ja nicht, ob die schwanger ist oder... Und dann sollte ich da irgendwo was unterschreiben beim Jugendamt. Und bin ich dahin, war total stolz. Und das war auch ein ganz toller Moment, als ich meine Tochter zum ersten Mal gesehen habe. Und dann meinte die Richterin irgendwann, ich soll rausgehen, nachdem ich unterschrieben habe. Und dann dachte ich, ja, die muss was mit der Mutter besprechen. Aber ich habe mich total auf meine Vaterrolle gefreut. Und dann bin ich nach fünf Minuten wieder reingerufen worden und dann hat sie gesagt, ja, ich krieg das Sorgerecht nicht. Weil das war damals gang und gäbe, dass man dem Vater ungerne auch das Sorgerecht gegeben hat, weil es eben Komplikationen gibt, weil man immer alles absprechen muss. Das war so eine super Enttäuschung und da war ich ja noch Schauspieler und dann war ich so enttäuscht, dass ich mich so ins Nachtleben gestürzt habe, um mich abzulenken, weil ich das überhaupt nicht begriffen habe. Also nicht nur, dass man keine bürgerlichen Beziehungen so pflegte in der Gegend, sondern es war auch so eben, dass man mich als Vater, also eine Familie im klassischen Sinne, nicht anstrebte. Das hatte ich noch nicht einprogrammiert bei mir. Und da war ich so enttäuscht und dann habe ich nur noch trainiert. Ich habe da mit Daniel Richter, diesem Künstler, habe ich eine Kampfsportschule eröffnet und habe mir versucht, da diesen Schmerz irgendwie so mit Kämpfen wegzuhauen, und also den seelischen Schmerz. Und nachts war ich dann nur noch an der Tür beschäftigt, ne? Einfach auch wirklich, um mich abzulenken. Und wenn ich nicht gearbeitet habe und wenn ich nicht trainiert habe, dann war ich feiern. Also ich war nur noch damit beschäftigt, eigentlich diesen Wendepunkt in meinem Leben so zu verdrängen.
Ja, das merkt man auch, dass es wirklich so ein traumatischer Moment ist. Ich finde, du beschreibst es auch sehr schön, relativ lakonisch, aber es scheint schon immer sehr stark durch, was da eigentlich los ist in dem Moment. Ja? Ich gucke hier inzwischen noch mal auf die Uhr, damit wir die Nachkommenden hier nerven. Du hast es gerade schon erwähnt, also das ist auch ein wichtiger, also das Buch hat sehr viele Aspekte. Ich finde es faszinierend zu lesen, wie jemand, das ist gerade erwähnt, sich in den Kampfsport so reinsteigert. Du hast Eskrima gemacht. Vielleicht kannst du das auch mal kurz erklären, was das ist. Ja, nicht Kung Fu, ist okay?
Ja, also es ist ein sehr progressiver Kampfsport, wo es tatsächlich nur auf das Resultat ankommt. Also im Grunde lernt man da relativ zügig, wie man Menschen platt macht. Das hat überhaupt keinen philosophischen Überbau, es hat auch überhaupt gar keine Tradition, sondern wir haben das wirklich rein auf die Straße reduziert. Und das war für mich damals aber auch wichtig, weil ich das ja für die Tür brauchte und hatte wirklich nur einen pragmatischen Wert für mich.
Aber das Interessante ist, an dem Kampfsport finde ich, also du sagst, es hat keine Philosophie. Der Kampfsport hat keine Philosophie, aber du sehr wohl, weil das immer sehr deutlich wird, also das ganze Buch hindurch, dass deine Philosophie ist eigentlich, den Ärger und die Gewalt so lange zu vermeiden, wie es geht. Eigentlich bist du ein total pazifistischer Typ da an der Tür auch, ja?
Ich war, nicht? Ich war der Gewalt immer sehr ambivalent gegenüber, weil weil ich auf der einen Seite hat sie mich fasziniert, ich bin ja so aufgewachsen und als Kind waren meine Vorbilder natürlich die Leute in meinem Viertel, die erwachsen waren und die Macht oder die Erfolg ausgestrahlt haben und das waren die Bordellbesitzer, so wie mein Vater auch Bordellbesitzer war und die hatten die schicken Autos und haben einfach Stärke ausgestrahlt, so das kann man gutheißen oder auch nicht, aber ich war damals klein und mich hat das fasziniert. Und mit dieser Faszination bin ich aufgewachsen von Gewalt und trotzdem hat mich Gewalt auch gleichzeitig immer abgestoßen. Und das tut es auch bis heute. Und ich bin absoluter Pazifist und gleichzeitig, ja, das ist das Schizophrene, gleichzeitig finde ich es faszinierend und trainiere weiterhin Kampfsport, aber eben auch gar nicht mehr so pragmatisch. Ich versuche das wirklich, also Gewalt aus meinem Leben rauszulassen, obwohl Gewalt mich immer wieder verfolgt. Da kann ich auch, ich weiß auch nicht warum, da bin ich wie ein Magnet. Auch jetzt mit meiner Gangs United-Geschichte, wo ich ja wirklich ein Zeichen des Friedens setzen wollte, wurde ich dann doch wieder mit Gewalt konfrontiert, die ich aber zum Glück vermeiden konnte.
Ich habe vor zwei Stunden vor uns saß ich hier mit Franziska Seibold, eine Kollegin von mir, die hat ein Buch über ihre Angststörung geschrieben. Und es gibt einen Aspekt, der verbindet diese Bücher vielleicht miteinander, weil was auch sehr oft vorkommt in deinem Buch ist, also man versteht, du wirst immer besser, du bist richtig gut. Die Leute von anderen Kampfsportschulen und auch Türsteher-Schulen sozusagen fordern dich auch irgendwann mal raus. Das macht totalen Stress. Und was man merkt ist, also du beherrschst das, ja. Du kannst super kämpfen und zugleich bist du aber auch immer dadurch immer mit dieser Angst und diesem Stress konfrontiert, dass jeder Abend an der Tür auch so übel ausgehen kann. Also diese Ambivalenz steckt ja auch darin, ne?
Also wir haben total viele Parallelwelten, über die nicht diskutiert oder über die nicht geredet werden. Und eine Parallelwelt ist tatsächlich die Parallelwelt von Türstehern und Kampfsportlern. Und das gab mal eine krasse Zeit in den 90er Jahren, auch so um die Jahrtausendwende, wo sich die Leute gegenseitig besucht haben, teilweise nicht getötet, aber wirklich zu Invaliden geschlagen haben. Also es gab Überfälle regelrecht und da ging es wirklich wie in den Kung-Fu-Filmen, mein Kung-Fu ist besser als sein, oder es ging da wirklich auch um Geld, ich will deine Schüler haben und so. Das ist ein Phänomen, das gibt es weltweit. Ne? Und es gab aber Ende der 90er Jahre, gab es das ganz doll in Deutschland. Und so kam das eben auch auf mich zu, dass bestimmte Leute mich ständig herausgefordert haben. Es war ein Stresslevel, den ich irgendwann nicht mehr haben wollte, weil ich musste ja immer wie das Fettauge auf der Suppe schwimmen. Ich musste immer irgendwo der Beste sein, sonst verliere ich meinen Job. Gewalt, und das ist also das, was mich viel mehr gestresst hat, war eben dieser seelische Druck. Die körperlichen Schmerzen, das ist alles nebensächlich und das ist alles machbar. Das ist, glaube ich, Fußball viel, viel gefährlicher und schlimmer. Aber dieser seelische Druck, und das ist tatsächlich passiert, da kamen Leute, wir haben uns dann absurderweise mit Macheten bewaffnet, weil ich habe ja auch Waffen gelehrt, ich habe Soldaten und Polizisten ausgebildet. Und dann kamen irgendwann auch Leute, die gedroht haben, mich zu überfallen, und dann bin ich mit meiner Jogginghose, habe ich immer eine Machete versteckt und hinter der Tür, und das ist wirklich ganz schlimm, weil man wird paranoid mit der Zeit und rechnet jeden Moment mit einem Überfall. Und deswegen bin ich auch, also das ist auch so wieder so ein Ding, ich wollte das nie und dann kam es zu mir, irgendwann habe ich es einfach gelassen, ich habe kein Messer mehr mitgenommen, ich habe keine Machete mehr mitgenommen auf die Straße und habe einfach gesagt, okay, wenn ich das jetzt nicht erwarte, vielleicht kommt es dann auch nicht. Und es ist ja wirklich nicht gekommen. Und ja gut, einmal gab es ja diesen Kampf, aber der war ja ohne Waffen. Und auch das war ein Kampf, den ich mich ja nicht stellen wollte. Da kam jemand und wollte mich in meiner eigenen Schule dann tatsächlich richtig verletzen. Und da kam es dann auch zu einem Kampf, den ich gewinnen konnte. Den habe ich dann auch gebrochen. Das war ein Lehrer, der aber ein sehr guter Kampfsportler war. Der hat dann bei mir angefangen, hat bei seinem Lehrer, der ihn zu mir geschickt hat, hat er aufgehört. Aber der war komplett gebrochen nach unserem Kampf. Der musste Pause machen mit seinem Beruf. Der hat bei mir trainiert und hat ständig angefangen zu weinen. Da sieht man auch, was dieser Druck mit einem macht. Also dieser Druck, ständig gut zu sein im Kampfsport. Und wenn man da mal versagt, also das ist ganz schrecklich. Also es ist, wie gesagt, ein ambivalentes Thema.
Ja, klar. Das versteht man auch. Springen wir noch mal weiter. Da haben wir schon mal kurz vorhin drüber gesprochen, über die anarchischen Verhältnisse. Du sagst auch selber, du bist Anarchist. Und die meisten Leute verstehen ja nicht, also ich habe das irgendwann mal gelernt, Anarchie heißt ja einfach mal Ordnung ohne Herrschaft, nicht Chaos. Und ich lese, du verstehst es auch so. Und das ist natürlich dieses Mitte der 90er Jahre auch ein gutes Beispiel dafür. Und ich habe hier nochmal mir einen Satz markiert, der mir gut gefallen hat. Kommt eher gegen Ende des Buches. Der heißt, Freiheit beginnt da, wo der Normalbürger anfängt, sich zu schämen. Kannst du darüber mal ein bisschen weiter philosophieren,
was
du danach dachtest?
Ja, damit wollte ich darstellen, dass uns die gesellschaftlichen Normen egal waren und wir einen Scheiß darauf gegeben haben, was die anderen gedacht haben. Es war wirklich wie im Dorf, wie im gallischen Dorf im Römischen Reich, haben wir da in Mitte und Prenzlauer Berg uns eigentlich nur um uns gekümmert. Ich habe mir auch die ganze Weltpolitik von damals, das habe ich alles gar nicht mitbekommen. Wir haben wirklich uns nur um uns gekümmert. Und für mich ist Anarchie oder Anarchismus selbstbestimmtes Leben. Und das bedeutet eben auch, dass ich Verantwortung für mich, aber auch für meine Mitmenschen übernehme, ohne dass ich über sie herrschen will. Und das hat super geklappt damals, weil wir hatten eine sehr flache Hierarchie. Wenn jemand einen Club aufgemacht hat, diesen illegalen Club, die damals so berühmt waren und die auch heute noch den Ruf von Berlin ausmachen, dann war das so, da haben wir uns zusammengesetzt mit demjenigen, der Geld gegeben hat, mit demjenigen, der die Musik gemacht hat, der das Licht gemacht hat. Und wir haben alle zusammen diesen Club kreiert. Und das verstehe ich auch unter Anarchismus, dass man eben zusammen arbeitet und nicht gegeneinander. Ne? Also
ja, das ist eine sehr schöne Definition. Wenn du jetzt dir so überlegst, du hast jetzt an sehr vielen Türen gearbeitet in Berlin damals, in dieser Zeit. Was sind eigentlich was hast du da am stärksten mitgenommen? Also, weil das ist ja eine Arbeit, die ist sehr hochinteressant, weil, also ich weiß nicht, ob Sie schon mal versucht haben, in einen angesagten Club zu gehen. Also, wir müssen das ja mal kurz beschreiben. Da stehen Leute an der Tür und die sind die Wächter der Tür. Dann gibt es Leute, die wissen so, das ist der coolste Club überhaupt dieser Tage. Ja, einer von zwei oder drei ist ja wurscht. Jedenfalls, ich will da reingehen. Dann gehe ich mit meinen Freunden dahin oder vielleicht auch alleine, stehe erstmal in einer Schlange. Ja? Dann wächst da schon mal die Spannung. Ja? Als jemand, ich kenne das ja als jemand, der hingeht. Ich bin ja nicht der Türsteher. Also erzähl es mal aus meiner Sicht. Ja? Und wenn man Glück hatte und ein bisschen länger unterwegs war, dann kannte man die Türsteher eh. Oder hatte man im BMF, gab es so kleine Schlüssel mit Nummern drauf. Dann hatte ich dann. Dann winkte man nur so und dann kam man rein. Aber manchmal kam es auch so, dass man eben die Leute gerade nicht kannte. Und dann steht man halt selber auch wieder in der Schlange. Ja? Man steht also in der Schlange. Die bewegt sich langsam nach vorne und in dieser Tür steht jemand, der entscheidet, ich darf an diesem tollen Erlebnis teilnehmen oder nicht. Das ist ja auch für die Person, die da steht, eine extreme Verantwortung und das beschreibst du auch sehr schön. Was war das für ein Gefühl und was war da schön dran, was war da anstrengend dran und was hast du sozusagen mitgenommen über die Menschen, von dieser Arbeit ausgehend?
Also ich bin da ja durch Zufall rangekommen, durch einen Schüler von mir. Und es war für mich erstmal der Horror, Menschen abzulehnen. Also die kommen, machen sich zurecht und bringen ein Mädchen mit und freuen sich auf den Abend und gucken mich strahlend an. Und dann habe ich zuallererst eigentlich in der besten Bar überhaupt gearbeitet. Die war sehr exklusiv. Da hatte jeder auch einen Schlüssel und konnte die Tür selber aufschließen. Und da passten 200 Leute rein. Und das war so in Anführungsstrichen die avantgardistische Szene von Mitte. Viele Künstler, Kreative also und aus der Medienbranche. Und wenn dann Leute da hinkamen, die haben von diesem Laden gehört und passten aber nicht rein. Also wenn sie nicht reinpassten, ich musste ja da aufpassen, dass die Leute sich mochten, auch im Club. Es sollten keine Voyeure rein, keine arroganten oder aggressiven Typen. Und wenn der Typ da vor mir vielleicht irgendwie nicht passte, dann ist mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht, weil ich dachte, oh Gott, jetzt, ich kann ihn noch nicht verletzen. Und der kommt mit seiner Frau.
Und steigt du musst ihn jetzt wegschicken.
Ja, ich muss ihn wegschicken. Und dann habe ich irgendwie was vor mir hingestammelt, so von wegen, ja, heute ist nur für Freunde. Das ist ja die typische Ausrede von Türstehern. Und dann ist er auch gegangen, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Oh Mann, der hat mir so leid getan. Weil ich kenne das ja, du wirst abgelehnt, hast deiner Freundin noch erzählt, wie geil der Laden ist. Und dann kannst du es vergessen mit dem Date. Aber dann irgendwann haben wir, das Tolle war eben in der Szene, dass ich bin ja als Schauspieler ganz oft abgelehnt worden bei Castings. Und das war immer eine sehr arrogante Attitüde. Die haben es ja nicht nötig gehabt. Da waren 200 Schauspieler und davon haben sie dann einen ausgewählt. Und man war da immer nur eine Nummer. Und irgendwann habe ich gemerkt, mein Gott, jetzt stehe ich hier und kann auswählen. Und das waren zum Beispiel in der Greenwich Bar, das war dann vom Playboy die Bar des Jahres gewählt worden. Und dann kamen da so Typen, die eben doch Statussymbole hatten und damit auch protzen wollten. Die hatten so einen Blazer und zurückgegelte Haare. Das hätte mich gar nicht gestört. Das war gar nicht schlimm. Aber die Attitüde hat mich gestört, weil sie sehr arrogant rüberkam. Und man weiß bei solchen Leuten immer, die kommen da rein, bestellen flapsig, weil für die, die verdienen ja so viel Geld, für die sind die Mitarbeiter da sowieso nur Dreck. Und dann glotzen sie die Frauen an und das wollten wir vermeiden. Also es gibt, sagen wir mal so, eine Gruppe von Männern, die man so ungefähr einschätzen kann. Sicherlich nicht alle, aber einige sind eben so und die haben es ausgestrahlt. Und da habe ich mich dann irgendwann drüber gefreut, dass wir so eine umgedrehte Welt spielen konnten. Dann standen die da zu siebt aus Wien, das waren alles irgendwie Anwälte, standen davor und meinten, wie denn, ja, ich zahle, ich kaufe den Laden oder solche Sprüche. Und dann kam der Skater aus Kreuzberg, der von Hartz IV lebte, und den habe ich dann reingelassen in diese super angesagte Bar. Die haben die Welt nicht mehr verstanden, aber das passte total. Und es ist aber auch nicht so das Klischee, dass ich niemanden mit Anzug reingelassen habe. Es waren natürlich auch viele Leute, die sehr viel Geld hatten. Da tanzte wirklich der Milliardär, wirklich Milliardär mit dem Hartz-IV-Empfänger. Aber das passte, wenn die Typen cool waren, wenn die irgendwie nicht so aggressiv waren, wenn sie nicht vorausgesetzt haben, dass ihnen die Welt gehören würde, ne? Oder wenn sie mit einem Ferrari direkt vor der Tür parken mussten, um zu zeigen, wie cool sie sind. Also das hat auch immer was damit zu tun. Du beobachtest die Leute in der Schlange und siehst, wie respektvoll gehen die auch gegeneinander um? Ne? Ist da jemand, der schon schubst, ne? oder blöd guckt oder schon meckert, dass es lange dauert oder solche Sachen? Oder jemand kommt rein und begrüßt die Türsteher nicht. Und niemand will nicht wahrgenommen werden. Auch als Türsteher möchte man auch ein Teil der Gesellschaft sein und möchte, dass jemand sagt, hallo, wie geht's oder sowas. Ne? Und das war so ein Ausschlusskriterium, ne? Oder...
Du erzählst eine Geschichte, die erzähle ich jetzt mal kurz, weil ich sie so toll fand. Es gibt so einen Moment, du bist dann in West-Berlin irgendwann mal auch engagiert am Kudamm. Da kommt ein offensichtlicher Mafioso, durch Habitus erkennbar, mit Bodyguard in seinem fetten Porsche. Und der sagt nicht Hallo und will einfach an dir vorbeigehen und dann stoppst du den. Ja? Und dann, du beschreibst auch, dir sinkt das Herz so in die Hose, weil das kann jetzt auch richtig Ärger geben. Ne? Und es gibt so ein Wortgefecht, so ein Duell, der... dreht sich dann einmal total sauer um, sagt, hier, das wird nochmal ein Nachspiel haben wie im Film. Bodyguard guckt nochmal böse, dreht sich auch um und fährt. Am nächsten Tag kommt er wieder und denkst, okay, der Stress geht jetzt richtig los. Und dann kommt der Mann zu dir und sagt, sorry, tut mir leid, ich hatte gestern einen schlechten Tag. Also das ist doch hochinteressant, wie man sozusagen durch die Schichten hindurch einfach merken kann, wer ist eigentlich cool. Und es ist egal, ob das Leute mit oder ohne Geld sind. Also selbst der Mafioso hat Manieren und versteht, man muss ordentlich mit Menschen umgehen. Also das ist doch wirklich, also das fand ich ganz tolle Stelle in dem Buch.
Ja, das war eine jüdische Gemeinde, die mich da engagiert hat, weil die sehr viel Stress hatten in dem Club und das war ein Sammelsurium von Mafia-Leuten und von sehr aggressiven Clan-Familienmitgliedern. Und ich kam dahin, das war auch ein bisschen naiv von mir, ne? Weil da spielte wirklich also Freundlichkeit überhaupt gar keine Rolle. Und ich stand dann da, hab die dann abgewiesen und sollte den Laden und sollte die Leute erziehen. Und das waren erwachsene Leute, der kam da mit einem Porsche für 500.000 an. Ich kannte das Modell und dachte so, oh, der muss Geld haben. Und dann kam da auch so ein 2-Meter-Riese raus, der war wirklich 3 Meter breit. Und hab gedacht, körperlich kann ich dem gar nicht entgegensetzen. Also der macht mich platt, wenn er will. Musste dann aber offensiv agieren, weil sonst verliere ich ja meinen Job.
Das war dein Auftrag, ja?
Ja, also wenn ich an der Tür stehe, muss ich für die Sicherheit sorgen, sonst kann ich nach Hause gehen. Das ist auch der Druck, unter dem man steht. So, und dann stehe ich da vor diesen Typen, wo ich dann vermute, dass der nicht ganz sauber ist, also ein Ganove, ne? Das war auch ein Russe. Und tatsächlich ist es so, der hat wahrscheinlich noch nie in seinem Leben von einem Mitarbeiter gehört, dass er sich mal zu benehmen hat. Weil die alle kriechen sie ihm in den Arsch. Alle finden sie ihn geil, weil er Kohle hat, weil er irgendwie Macht ausstrahlt und weil er wahrscheinlich auch jemanden mal so aus Nordrhein-Westfalen bestellen kann, der meinem Partner die Beine brechen will oder sowas. Ne? Das ist ja auch passiert. Aber irgendwie hatte ich, das war natürlich auch eine Glückssache, hätte auch nach hinten losgehen können. Aber in dem Moment hatte ich Glück. Ich habe ihm gesagt, pass auf, so kommst du heute hier nicht rein. Wenn du hier reinkommst, sagst du zu mir Hallo und sonst kannst du verschwinden, ne? Oder nicht mehr wiederkommen. Und die haben auch im Hotel, in dem Club, haben die alle geguckt und dachten, jetzt geht's los. Und dann kam er am nächsten Tag und hat sich entschuldigt und hat mir den ganzen Abend Kakao vorbeigebracht, weil ich ja keinen Alkohol getrunken habe. Und dann wollte er mir immer Dann habe ich auch so gerochen, ob da vielleicht Gift drin ist. Aber das war wirklich total nett. Und so funktioniert das manchmal. Ich hatte auch viel Glück, weil ich bin irgendwann mal nach Hause gefahren, da haben sie das Big Eden mit Macheten und mit Eisenstangen überfallen. Auch Leute, die bei mir zu Gast waren. Und es kann also auch anders passieren. Irgendwie ist das nämlich auch wieder das Thema, dass ich an der Tür nie Gewalt ausgestrahlt habe, sondern immer versucht habe, wirklich mit den Leuten zu reden, auch nicht aggressiv zu wirken. Keine Ahnung, vielleicht ist es Sympathiefaktor, ne? oder sowas. Eine naive Geschichte im Grunde, ist gut gegangen, würde ich heute nie wieder so machen.
Das muss jetzt leider das Schlusswort sein. Ich könnte jetzt noch lange mit dir weiter plaudern. Wir haben die Dreiviertelstunde aber schon um.
Wie bitte?
Ja, ist vorbei.
Okay.
Also wenn ich richtig auf meine Uhr gucke, dann ist es jetzt so. Wir haben sogar schon eine Minute überzogen, deswegen müssen wir aufhören. Also vielen herzlichen Dank. Es war sehr interessant, mit dir hier zu sitzen. Danke für die Aufmerksamkeit an Sie. Hier geht's jetzt weiter.
Tschüss. Buchmessefunk. Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.